Hallo zusammen zur nächsten Folge One Take. Um es nochmal unterzustreichen, wie schlecht unser Filmgeschmack ist, reden wir heute über Filme, die in der Allgemeinheit als schlecht befunden werden, die wir aber mögen. Und hier kann es jetzt sein, dass die IMDb-Wertung schlecht ist, die Rotten Tomatoes-Kritiker-Bewertung schlecht ist, aber wir eigentlich dachten, eigentlich ist der Film ganz cool. Und weil es dann eine ganze Menge Filme gibt, haben wir uns überlegt, das Ganze heute mal auf das Thema Horror zu beziehen. Und ja.
Genau, ja, also damit wir auch wirklich zeigen, wie schlecht unser Filmgeschmack tatsächlich ist, haben wir uns natürlich erstmal gedacht, okay, Horrorfilme, da gibt es so viele schlechte, die wir einfach gut finden. Da haben wir ein bisschen mehr Auswahl gehabt. Und ja, genau, ich würde sagen, brauchen wir gar nicht lange drum herum zu reden. Ich glaube, viel mehr erklären müssen wir da, glaube ich, nicht, oder? Es geht um Filme, die, ja, wie du schon gesagt hast, in der allgemeinen Meinung als nicht besonders gut angesehen sind.
Ja.
Bei denen wir aber einfach, ja, Spaß dran hatten. Also, wo wir jetzt vielleicht auch nicht zwangsläufig sagen, der Film ist jetzt einfach wirklich gut gemacht, sondern wo wir vielleicht schon sagen, ja, der Film ist schlecht gemacht, da gibt es keinen Zweifel dran. Aber wo wir halt einfach sagen, ja, das Ding macht halt einfach mega Spaß. Ne?
Ja, und darum geht es ja manchmal im Film. Und dann nehme ich dann einfach mal den ersten Film auf der Liste. Ich weiß gar nicht, ob Pascal, ob du den gesehen hast. Das ist das Meisterwerk Piranha 3DD oder auch 3DD.
Nein, habe ich leider noch nicht geguckt. Das ist, ich weiß, das ist so auf. Ich habe auch Parasite noch nicht gesehen. Das ist ungefähr auf einer Ebene.
Ja. Der Film hat eine, ich glaube, so eine IMDb-Wertung von 3,7 von 10. Und ich will nicht sagen, dass der Film gut ist, auf keinen Fall. Aber der Film macht eine ganze Menge Spaß, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Der Film heißt Piranha 3DD. Und das Doppel-D ist da Programm. Das ist halt, und wenn sich dann Leute beschweren, dass sich, ja, die Ernsthaftigkeit im Film fehlt. Der Film geht es darum, dass es Spring Break ist, wo alle halbnackt und besoffen durch die Gegend rennen und von Riesenpiranhas gefressen werden. Also wer in dem Film irgendeinen Punkt von Ernsthaftigkeit sucht.
Da könnte ich ja, da würde ich aber auch erwarten, wenn ich das jetzt so höre, ungefähr so ein Level von Titanic. Also.
Ja, man hat ja auch mit dem Boot zu tun, ne?
Ja, eben, richtig, genau. Spiel auf dem Wasser. Also da muss natürlich der Vergleich gezogen werden.
Ich meine, klar, die Story ist für den Arsch, aber das ist halt einfach so ein typischer, ja, gucken mit ein paar Freunden, mal was zum Trinken, was zum Essen, dann macht der Film einfach Spaß, weil man drüber lachen kann. Aber das ist halt, ich finde, der Film wird halt falsch bewertet. Der ist, um Gottes Willen, der hat in keiner Top 10 der besten Filme aller Zeiten was zu suchen. Vielleicht in der Top 10 der besten Piranha-Filme. Aber ich glaube, selbst da könnte es eng werden. Aber es ist auf keinen Fall so eine Katastrophe, wie ihn die Kritiker hinstellen.
Spielt da nicht auch Hasselhoff mit?
Ja.
Ja, dann ist der Film sowieso gut.
Der ist da der Oberbademeister, glaube ich.
Ja, ja, genau, genau. Ja, weil David Hasselhoff sich ja immer noch auf seinen Baywatch-Erfolg ausruhen muss.
Ja, und das ist, halt, wenn Leute einfach das Ding nicht verstehen, das ist ähnlich wie bei dem glorreichen Film Zombie was. Der Film ist auch nicht gut, aber es ist halt auch Zombie Bieber.
Allein für die Namensgebung hat er schon Oscar verdient, ey.
Ja, und der Film ist nicht gut, aber der ist auch definitiv nicht schlecht.
Gut. Dann schauen wir doch mal, was ich hier auf der Liste habe. Und wenn wir bei Monsterfilmen oder Filme mit aggressiven Tieren sind, dann habe ich hier auch einen wunderbaren Film auf meiner Liste. Und den gab es, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so, war der auch zum Beispiel bei der auf Tele5 hier bei Schläferz, also die schlechtesten Filme aller Zeiten, war der mit dabei. Und aus gutem Grund, aber ich liebe diesen Film einfach, und zwar aus dem Jahr 75, Angriff der Riesenspinne. Ja, auch hier ist der Name mehr oder weniger Programm. Also es geht irgendwie darum, und dass sich irgendwie ein schwarzes Loch in so einem Feld in Wisconsin öffnet und da aus einer anderen Dimension irgendwelche Spinneneier auf die Welt bringen und daraus halt irgendwie riesige Spinnen ausbrechen. Die Story macht überhaupt keinen Sinn, aber der Film ist einfach herrlich. Das ist, man muss halt bedenken, der Film ist aus dem Jahr 75, er hat ungefähr 5 Euro Budget gehabt damals, und das sieht man dem Film halt auch an, und es macht so viel Spaß einfach, wenn dann irgendwie eine, so eine, keine Ahnung, gibt es so eine tolle Szene, wo so eine Frau in so einen Stall geht
sich umguckt und dann sitzt oben auf dem Balken so eine Riesenspinne und springt auf sie und das ist einfach nur so ein Plüschtier, was man auf die drauf wirft. Das ist herrlich. Und die größte Spinne ist einfach ein alter VW, über den man so ein Netz gebaut, also so ein Gitter gemacht hat, das mit Stoff bedeckt hat und dann irgendwie so Beine dran gemacht hat, die innen vom Auto bewegt werden. Das ist einfach nur herrlich. Das ist einfach nur herrlich. Und dieser Film ist so katastrophal schlecht, vor allem ist er schlecht geschnitten. Aber er macht so viel Laune einfach. Und ja, ich meine, wie gesagt, das ist ein Film, in dem ein amerikanisches Dorf von Riesenspinnen attackiert wird. Besser geht's nicht.
Ja, ich meine, das ist halt wieder, auf was lässt man sich ein? Da kannst du auch, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Angriff der Killertomaten.
Ja, natürlich, klar.
Wenn da gibt's eine Szene, da gibt's eine Szene, wo nachts sich die Tomate von einem Seil und der Decke abseilen. Das ist nicht gut. Der Film hat auch 3 € gekostet, aber man muss halt auch wissen, wo man sich drauf einlässt.
Ja, bei Hey George Clooney spielt mit.
Also ja, oder wenn du siehst, wie der Polizist im Auto sitzt und man sieht, dass von außen Leute Tomaten draufschmeißen.
Ja, ja, natürlich.
Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Und
eben.
Wie gesagt, gut nicht, aber sie machen halt eine Menge Spaß, so die Art von Film.
Ja, vor allem, was ich bei so einem Film, jetzt zum Beispiel Angriff der Riesenspinne, halt auch einfach liebe, das sind einfach Filme, da waren ein paar Leute, die gesagt haben, ich will jetzt einen Horrorfilm machen. Mhm. Ja, okay, und wie? Ja, das weiß ich noch nicht, aber ich mache jetzt einen Horrorfilm. Ja, und allein dafür muss man denen einfach mal so ein bisschen Kreativität halt. Also wie gesagt, die haben einfach ein altes Auto genommen und haben das zu einer Spinne umgebastelt. Aber einfach diese Kreativität und dass da wirklich Leute sitzen, die sagen, ey, ich habe da jetzt Bock drauf und ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und man merkt den Leuten auch an, die hatten riesig viel Spaß beim Filmdreh und das ist doch das Wichtigste, oder?
Ja, ich finde, wenn du merkst, dass der Film sich ja noch nicht zu ernst nimmt, dann ist das voll okay. Beim nächsten Film würde ich sogar debattieren, dass Leute einfach... Also ich finde den Film wirklich gut. Mhm. Und zwar ist es einer, der wahrscheinlich doch mit meist diskutiert oder gehasst oder für langweilig befunden Horrorfilme des 21. Jahrhunderts. Und zwar The Forest mit Natalie Dormer. Die Story grob, die Hauptdarstellerin bekommt mit, dass ihre Schwester in Japan, also ihre Schwester ist in Japan und sie hört irgendwie nichts mehr von ihr. Und auf einmal hat sie das Gefühl, dass was Schlimmes passiert und sie fliegt dann hin und findet dann raus, dass ihre Schwester wohl in der Nähe von dem Aokigahara-Wald war, der ja auch bekannt ist durch seine sehr hohe Suizidrate, die in diesem Wald passiert. Und dann ist halt quasi die Story, wie sie diesen Wald erkundet. Und dann ist es halt noch ein Horrorfilm, das heißt, da passiert eine ganze Menge. Und ein Kritikpunkt, der in dem Film stimmt, das ist wahrscheinlich der Horrorfilm mit den dümmsten Entscheidungen überhaupt. Aber dann gaben viele, ja, der ist nicht gut gemacht. Nee, nicht wirklich, also nicht in meinen Augen. Oder er ist einfach langweilig. Und ich weiß, ich habe den Film damals im Kino geguckt und ich habe mich manchmal sehr hart erschrocken. Also der Spannungsbogen wurde für mich sehr gut aufgebaut. Mhm. Ich fand das Ende fand ich sehr interessant gewählt. Das ist immer, also der Film ist auch permanent eigentlich, du weißt nie, wann kommt ein Schockelement. Ja, es ist ein Jumpscare-Fest, aber ein gut gemachtes. Und bei dem habe ich es nie wirklich verstanden, dass Leute sagen, ja, der ist langweilig, der ist schlecht gemacht, der ist einfach nur ein Cash-Grab. Der sollte ja ursprünglich das Remake zu The Blair Witch Project werden, der Film, und wurde dann aber im ersten Testscreen so zerrissen, dass sie den Namen auf The Forest geändert haben. Oh, und okay. Als das dann rauskam, ging es halt wirklich bergab mit dem Film. Und das war auch in dem Kinosaal, wo ich den geguckt habe. Die ganzen Leute waren eigentlich echt positiv gestimmt gegen den Film über. Dann habe ich zu Hause dann mal die Kritiken gelesen. Und dann, ja, 4 von 10, 3 von 10, 1 von 5. Und wo ich mir dachte, so, haben wir alle den gleichen Film geguckt? Ich meine, klar, Geschmack ist jedem seins. Aber die ganze Kritik verstehe ich nicht. Ich denke mal, viele sind dann wirklich mit der Anspielung, mit dem Gedankengang rein, ah, das ist das Blair Witch Remake. Mhm. Und dann, dass der Film dann nicht mithalten kann, ja, aber er ist es ja nicht. Und dann sollte man den Film für das bewerten, was abgeliefert wurde. Und da fand ich den echt gut.
Ja, das ist halt das Problem. Ich glaube, Blair Witch hat eine relativ große Fangemeinde. Ich finde es halt auch immer ein bisschen blöd, wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt nicht das, was es am Anfang, wie es am Anfang genannt wurde. Mhm. Und jetzt zerreißt man den Film und achtet im Prinzip gar nicht drauf, wie die Qualität ist. Das ist schon ein bisschen. Also, ich habe den Film einmal gesehen, tatsächlich. Und fand den auch gut. Also, es ist jetzt kein Meisterwerk gewesen,
Nö.
aber wie du schon sagst, die Jumpscares hauen richtig rein, teilweise. Sind clever gemacht. Natalie Dormer ist eine tolle Schauspielerin, also auch eine tolle Protagonistin, die man in dem
Ja.
Film da mit dabei hat. Und ich fand den jetzt auch nicht schlecht. Also, deswegen hat es mich dann ehrlich gesagt auch gewundert mit den schlechten Kritiken. Aber gut, ich hatte jetzt diese mit dem Geschichte mit Blair Witch nicht im Kopf. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ja, sowas ist natürlich immer blöd, aber ja, es ist natürlich unfair, einen Film zu bewerten, nur weil man sagt, das ist nicht das, was ich mir gedacht hatte und deswegen ist der Film jetzt mega schlecht. Also sowas finde ich dann auch mal ein bisschen blöd.
Ja.
Gut, ja, in dieselbe Schiene geht ein Film, auf den ich mich sehr gefreut hatte damals, weil ich den Trailer, also die Grundidee des Films sehr gut fand. Und dann hatte ich mir vorher auch ein paar Kritiken durchgelesen und hatte schon, war dann auch so 3 von 10, 4 von 10. Und hatte mir dann auch schon so gedacht, oh Mist, okay, aber gut, gehe ich trotzdem rein. Und war dann sehr, sehr positiv überrascht im Kino, und zwar der Film Before I Wake. Und zwar geht es in diesem Film darum, dass ein junges Ehepaar ein Kind adoptiert, was wohl aber also aus irgendeinem Grund die Fähigkeit hat, dass seine Träume real werden. Also das, was er träumt, passiert in der wirklichen Welt. Oder die Sachen, von denen er träumt, die kommen in die wirkliche Welt hinein. Und ich weiß noch damals, dass eine Kritik, die ich mir gelesen hatte, dann meinte, ja, das Verhalten der Charaktere ist unrealistisch und wenn es emotionale Ge Szenen geben soll, zünden die überhaupt nicht und gruselig ist der Film erst recht nicht. Und da hatte ich dieselbe Reaktion wie du bei The Forest, wo ich mir dachte, haben wir denselben Film gesehen? Also, erstmal ist der Film scheiße gruselig an einigen Stellen. Jedenfalls, also, das ist ja mal so Ansichtssache, aber ich finde den schon sehr, sehr gruselig. Die Jumpscares funktionieren sehr gut, weil es meistens leise Jumpscares sind, also die jetzt nicht irgendwie mit einem lauten Ton passieren, sondern man sieht einfach in der Nahaufnahme ein Bild. Die Story ist toll, die Schauspieler sind klasse und ich finde auch, die Emotionalmomente kommen super rüber. Also, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was die Leute da für einen Film geguckt haben. Also, ich fand den damals im Kino sehr, sehr gut. Also, mir hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich fand den Trailer interessant. Habe aber zu der Zeit nicht wirklich jemanden gefunden, der auch Bock hatte, den Film zu gucken. Und dann habe ich halt auch die ganzen Kritiken gehört, die den ja teilweise echt heftig auseinandergenommen haben. Mittlerweile hat sich ja geändert zu dem Film.
Ja, richtig, genau. Mittlerweile ist er gar nicht mehr so schlecht bewertet. Aber damals, als der rauskam, und ich weiß wirklich nicht, was der Grund war, weil, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob da irgendwie schlechte Publicity gab oder irgendwelche Geschichten von Schauspielern oder vom Regisseur rauskamen, keine Ahnung. Aber das habe ich wirklich nicht verstanden.
Aber ja, es ist, wahrscheinlich haben dann wieder Leute einfach mit falschen Erwartungen rangegangen und
Ja, es ist halt ein Horrorfilm, bei dem man vielleicht auch an ein paar Stellen ein bisschen nachdenken muss. Ja,
das ist nicht gut.
das ist nicht gut. Ja, das ist der Mainstream, Horrorgänger steht halt darauf, dass ihm irgendwas ins Gesicht geworfen wird und er sich dann kurz erschreckt. Ja. Aber der Film wirkt auf eine ganz andere Art und Weise, finde ich. Also der wirkt ist eher auf einer psychischen Ebene und be beschäftigt einen auch noch ein bisschen tatsächlich. Und das hat mir da wirklich sehr gut gefallen, eben, dass es jetzt nicht einfach nur ein Horrorfilm ist, den man sich anguckt und danach hast du ihn auch schon im Prinzip vergessen. Sondern das war wirklich ein Horrorfilm, wo ich nach Hause gegangen bin und dann auch noch mal ein paar Minuten das Licht angelassen habe.
Ja, und das ist ja, das so soll es ja in der Regel auch sein. Und man muss ja nicht mit jedem Film das Rad neu erfinden.
Richtig.
Oh, ich habe meine Liste geschlossen. Ich habe meine Liste wieder offen.
Ja, das ist live, das kann passieren.
Der nächste Film, den wir besprechen wollen, ist Halloween 2 von Rob Zombie. Wir haben es ja schon öfter gesagt, wir sind große Fans von dem Rob Zombie Remake.
Jawohl.
Und das erste hat schon gut Fett wegbekommen, ist aber immer noch auf einem Level geblieben, wo man sagen kann, der wurde allgemein akzeptiert. Beim zweiten nicht mehr.
Nein.
Ich kann es teilweise verstehen, dass jede Szene, die mit Rob Zombies Frau, die dann ja diese The Witch spielt oder was auch immer.
Ja, sie ist halt irgendwie so eine also von Michaels Unterbewusstsein, also er sieht sie halt immer in allen möglichen Varianten, obwohl sie natürlich schon längst tot ist.
Ja, und das ist sehr strange. Deswegen ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, dass man am Ende vielleicht nicht den dritten Teil bekommen hat.
Ja, wer weiß, was dann gekommen wäre.
Ja, aber an sich, ich fand den Film richtig gut. Das ist, ja, das Ding ist brutal für 5.
Ja gut, das ist auch Rob Zombie, also.
Ja, aber ich fand auch da wieder die Charaktere fand ich interessant. Ich fand es richtig cool umgesetzt mit der Story und allem. Und ich habe da auch nicht verstanden, dass die Leute... Ja, er ist viel brutaler als Halloween. Aber ich weiß halt auch wieder da nicht, was wir erwartet haben, weil das ist fucking Rob Zombie.
Also... Ja, ich glaube, was damals das Problem war, und das war auch damals für mich das Problem, als ich den das erste Mal gesehen habe, und zwar, dass hier sehr viele Anspielungen auf, ich glaube, der zweite Exorzist ist das, glaube ich.
Mhm.
Also allein viele Szenen mit Rob Zombies Frau sind Anspielungen auf andere Horrorfilme. So ein paar Easter Eggs sind da schon eingebaut von der Kameraführung und so. Was ich erstmal nicht schlecht finde, aber es ist natürlich ein Slasher-Film in erster Linie. Also man erwartet einen Slasher-Film und bekommt dann irgendwie so ein Psycho-Gedöns noch mit dabei, was irgendwie nicht so 100% passen will an einigen Stellen. Und mein größtes Problem war damals tatsächlich, und das klingt jetzt mega banal, aber ich glaube, das ist auch wirklich der Grund, warum bei vielen Fans der Film unten durch ist. Michael wird demaskiert.
Ja.
Er redet. Also gut, er sagt ein Wort und das ist stirb, aber das langt schon. Das sind halt Dinge, die halt sehr strange sind, wenn man Halloween-Fan ist. Weil das so Sachen waren, Michael war noch nie demaskiert, bis auf eine Szene im Original kurz, aber selbst da hat man ihn nicht richtig gesehen. Das war dann so irgendwie, das Licht hat geflackert und so.
Mhm.
Aber es hat sich halt immer so entwickelt, dass Michael ja im Prinzip kein Mensch mehr ist, sondern wirklich das personifizierte Böse. Und Rob Zombie hat es ja schon im ersten Teil gemacht, dass er dem Ganzen einen eher realistischen Anstrich gegeben hat. Und das hat er jetzt in dem Teil auch wieder gemacht. Mhm. Und ich glaube, das war einfach der Punkt, warum viele Fans gesagt haben, das hat ihnen nicht gefallen. Weil mir hat es damals auch tatsächlich nicht gefallen. Der Film an sich ist gut, der ist nicht schlecht. Aber es ist halt für einen Halloween-Fan war es dann schon ein bisschen strange an einigen Stellen. Und da hatte man sich dann einfach gedacht, naja, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber es ist ein durchaus guter Film, der auch unterhaltsam ist.
Ja. Vor allem, wenn man es mal vergleicht mit was teilweise sonst so als Halloween-Fortsetzung betitelt wurde.
Ja, zum Beispiel vor 3 Jahren.
Der war auch gut.
Das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Gut. Gehen wir auch mal weiter zu einem Film, den ich richtig abgefeiert habe. Der, ich glaube, auch mittlerweile besser bewertet wird, als er damals bewertet wurde. Und zwar der Film Unknown User. Oder ich glaube, im Original heißt er Unfriended, glaube ich.
Mhm.
Also dieser Film hat irgendwie 4, 5 verschiedene Namen. Keine Ahnung warum. Der heißt in gefühlt jedem Land anders. Aber hierzulande in Deutschland ist er unter dem Namen Unknown User bekannt.
Mhm.
Und das ist eine ganz besondere Art von Film, denn dieser komplette Film ist quasi ein One-Shot oder wird als One-Shot quasi dargestellt, denn man sieht den kompletten Film auf einem PC-Monitor. Also es ist im Prinzip ein Skype-Telefonat und man sieht auch wirklich nur diesen Bildschirm die ganze Zeit. Man hat keinerlei Szenenwechsel oder so drin, sondern es ist nur dieser Bildschirm. Und im Großen und Ganzen geht es um ein paar Freunde, die miteinander skypen. Und
ich sehr Corona-Pandemie-konform.
Auf jeden Fall, also der hat quasi, der hat uns schon vorgemacht, wie es funktionieren hat, Und vor einem Jahr hat sich wohl eine gute Freundin von ihnen umgebracht, weil ein Video von ihr veröffentlicht wurde, wie sie sich mit Alkohol und Drogen irgendwie komplett abgeschossen hat und dann, ja, sehr irgendwie sich da selbst eingenässt hat und was weiß ich nicht alles. Also auf jeden Fall ein Video, was nicht für andere Augen bestimmt sein sollte. Und das wurde eben veröffentlicht. Und daraufhin hat sie sich das Leben genommen. Und plötzlich erscheint im Chat ein weiterer Anrufer, den aber keiner kennt und der auch keine Webcam anhat. Und die Frage in den Raum stellt, wer hat dieses Video hochgeladen? Und keiner möchte halt irgendwas dazu äußern. Und daraufhin entgegnet er halt, okay, dann spielen wir jetzt ein Spiel. Ich fange an, einen nach dem anderen umzubringen, bis er mir sagt, wer das Video hochgeladen hat.
Mhm.
Und dieser Film ist damals bei den Kritikern nicht besonders gut angekommen, was ich absolut nicht verstehe. Weil dieser Film ist spannend erstmal. Er hat einen relativ guten Twist am Ende im Prinzip. Er hat viele Szenen, die sehr clever gemacht sind. Also, ja, Spoiler, weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber es gibt eine Szene, wo man dann irgendwie denkt, von der einen Person wäre das Bild eingefroren, weil sie sich nicht mehr bewegt. Aber man sieht das Handy auf ihrem Tisch, weil dann einer von denen anruft, sieht man, wie sich das Handy auf dem Tisch bewegt, weil es vibriert. Und das sind einfach so schöne kleine Momente, die eingebaut sind. Die Todesszenen von den Leuten sind teilweise heftig. Und ich weiß noch, dass der Film damals, als der im Kino lief, mit FSK 12 betitelt war.
Ja.
Und ich glaube, das ist dem Film auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich glaube, heutzutage geht keiner in einen Horrorfilm, der mit FSK 12 freigegeben ist. Auch wenn man mal genau nachdenkt, ist Blair Witch Project auch mit FSK 12 betitelt und ist einer der besten Horrorfilme, die ich kenne. Aber ich glaube, das war das, was dem Film ein bisschen zum Verhängnis geworden ist.
Ja.
Aber ich kann nur so viel sagen, dieser Film ist definitiv nicht ab 12.
Nicht ganz.
Der ist auch mittlerweile mit FSK 16 betitelt. Also auf den Blu-rays und DVDs und so ist er mit FSK 16 betitelt.
Wobei das
Was?
damit zu tun hat, nichts mit
Ja.
dem Film, sondern mit dem Bonusmaterial.
Richtig, es hat hauptsächlich mit dem Bonusmaterial zu tun, aber ich finde es auch für den Film, also ich finde ab 12 ist ein bisschen heftig. Also wenn man bedenkt, dass in einen FSK 12-Film ein Sechsjähriger oder eine Sechsjährige rein kann mit ihrem oder seinem Vater. Oder mit den Eltern halt. Ja, also würde ich nicht unbedingt machen.
Finde ich voll okay.
Nee, aber also wie gesagt, ich finde, der Film macht mega Laune. Die Gespräche, die Dialoge, finde ich, sind ganz cool, weil sie sind sehr realistisch. Also man könnte wirklich meinen, da sitzen jetzt ein paar Freunde, die sich miteinander einfach unterhalten. Also ein bisschen was wirkt gestelzt, aber einige, also ich finde aber so im Großen und Ganzen habe ich mir damals gedacht, so ja, so unterhält man sich halt mit seinen Freunden. Also das ist jetzt nicht weit hergeholt. Natürlich, die Charaktere sind teilweise ein bisschen klischeehaft, aber im Großen und Ganzen macht der Film mega viel Laune und einfach diese Art des Films, dass er halt wirklich, dass man nur diesen Bildschirm die ganze Zeit sieht, finde ich eine super clevere Idee. Und allein das ist schon ein Grund, warum man sich den Film mal angucken sollte, meiner Meinung nach.
Definitiv, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist für Horrorfans ein absolutes Must-See. Ich finde, das ist mit einer der kreativsten Horrorfilme der letzten gut 30 Jahre. Wie gesagt, nur von der Grundidee, ich finde den Film wahnsinnig gut. Ich finde die Idee super dahinter, dass du diesen Film nur über diesen Bildschirm hast und dann halt der Realismusgrad, der in dem Film gehalten wird, jetzt mal davon abgesehen, was da noch so passiert. Aber wenn man nur das Setting nimmt, man hat den Laptop, da sind 5000 Tabs offen. Es
Ja,
sind
genau.
vier Playlists parallel offen. Es werden mit 8 Leuten gechattet. Es ist, wie die Leute miteinander reden, wo man denken könnte, das sind Freunde. Und es passt einfach so viel, wo man sich denkt, so könnte es wirklich sein. Und die wirken halt auch wie eine Gruppe Freunde.
Genau, ganz genau, ja.
Und deswegen finde ich, es gibt so viele Teenie-Horrorfilme, die einfach damit scheitern, dass die Leute scheißegal sind, weil sie halt keine Harmonie haben.
Richtig.
Da nicht, das passt. Und das ist so ein gut gemachter Horrorfilm und wahrscheinlich hat ihm wirklich das FSK 12-Rating geschadet, das gemacht wurde, damit die Verkaufszahlen höher sind. Aber ich weiß halt auch, zum Beispiel Hakim wollte den ja nicht gucken, weil er ab 12 ist.
Ja, ich kann es auch verstehen. Also wenn ich einen Horrorfilm sehe und oder mir einen Trailer angucke und dann sehe ich irgendwann, dass der FSK 12 ist und dann geht es auch noch um Teenager, dann denkst du halt erstmal so, oh, okay, ja, irgend so ein Hauptsache viele gehen rein und sich keine Mühe gegeben und weißt du, so Hauptsache billiges Entertainment und gut ist.
Richtig, so wie Slenderman.
Ja, ganz genau, ganz genau. Wobei der, glaube ich, sogar noch ab 16 ist. Aber
Nee.
ist der nicht ab 16? Keine
Der
Ahnung,
ist ab 12.
der Film ist einfach nur scheiße. Also von daher ist egal.
Also ich fand den Film wahnsinnig gut. Da gibt es auch eine Fortsetzung zu.
Ja, die ist aber nicht wahnsinnig gut.
Die ist okay.
Die ist okay, aber ja,
Da
also.
übertreiben sie es ein bisschen. Weil aber wie gesagt, halt, das ist so realistisch gemacht, dieses Computer-Setup. Und ja, halt auch diese Leichtigkeit, die sie halt noch, diese Ignoranz, die die ja haben im Internet, das kannst du ja machen, was du willst. Weil der Film
Genau,
startet
ja.
ja damit, dass das Pärchen so kurz vorm Cybersex ist. Und dann platzen halt warum auch immer die Freunde rein, weil sie halt in keinen abgesicherten Raum gegangen sind.
Ja,
Und halt auch,
richtig,
wie es
genau.
dann anfängt, dass die sich drüber lustig machen. So, hey Mann, warum hast du gerade einen Steifen? Und die machen sich darüber lustig, so wie es halt Freunde machen würden. Du wirst dann
Ja,
halt, wenn
richtig.
sowas passiert, würdest du halt aufgezogen werden, aber es wäre halt keine große Sache.
Ja, richtig, ganz genau.
Die würden sich nur darüber lustig machen und dann ist es nach 2 Minuten auch wieder okay. Und auch so vom Ding her, wie dann Sachen revealed werden im Film. Ich finde, der Film ist klasse.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich habe die Kritiken damals auch nicht verstanden, weil ich hatte so viel Spaß bei diesem Film. Allein schon, wenn irgendwie die beiden Mädels sich da gegenseitig anzicken die ganze Zeit und anschreien und dann den einen Typen da, der irgendwie dazwischen gehen will und die ganze Zeit einfach nur so dazwischen geht, so, hey, Bitch, Bitch,
Ja, also das ist halt so, so würden halt auch, so reden halt auch Freunde untereinander.
Bitch. Ja, richtig, ganz genau. Also ich hatte da wirklich mega. Auch das ganze Kino, also der Film war jetzt, der Saal war damals nicht voll, aber waren so 30, 40 Leute drin. Und alle haben so viel Spaß bei diesem Film. Also hat so viel Laune gemacht, dieser Film. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste.
Ja, das ist, ja, wie gesagt, den Film unbedingt als Horrorfilm mal angucken und mal eine Chance geben, weil
Ja.
die Idee dahinter ist einfach der Wahnsinn.
Genau. Und wenn ich das gerade noch einwerfen darf, wenn einem diese Art von Film dann gefällt, also dieses, dass man nur diesen Monitor sieht, es gab vor, ich glaube, 2 Jahren oder so, kam auch ein Film raus, der nennt sich Searching. Der nutzt dasselbe Prinzip. Da geht es um einen Vater, dessen Tochter entführt wurde. Und er herausfinden will, wer dahinter steckt. Und der nimmt dasselbe Prinzip. Also, dass man halt wirklich nur diesen Computerbildschirm sieht und darüber dann die ganzen Infos erhält, was passiert ist. Es ist auch ein mega spannender Film mit einem extrem guten Plot-Twist.
Oh,
Also,
cool.
kann ich dann auch, wenn man sich den mal anguckt hat, Unknown User, und man mag diese Art, auf jeden Fall mal Searching angucken. Ich fand den wirklich gut.
Und dann gehen wir doch von einem Film, der als Teenie-Horror präsentiert wurde und dadurch schlechte Kritiken gegangen, gleich zum nächsten. Und zwar Truth or Dare. Oder auch Flaschendrehen, wie es wahrscheinlich dann im Deutschen heißen müsste.
Heißt ja nicht im Deutschen Wahrheit oder Pflicht?
Ja, aber ich glaube, das Grundprinzip vom Film ist tatsächlich basiert ja auf Flaschendrehen. Aber
Ja,
das,
es ist ja im
ja.
Prinzip sowas Ähnliches. Also du kannst es ja entweder mit einer Flasche machen oder ohne. Keine Ahnung.
Den
Ich war damals
größten.
nicht, ich war damals nicht populär. Ich durfte bei sowas nicht mitmachen.
Same. Der Hauptkritik, also an dem Film, ist es wie schon das Wahrheit oder Pflicht. Ein Dämon, der das Spiel Wahrheit oder Pflicht mag.
Wer kennt es nicht?
Bekannteste. Und das ist halt, wenn man nicht mitmacht, stirbt man. Und es ist halt so, dass wenn man an der Reihe ist, fragen nicht deine Freunde sich, hey, Wahrheit oder Pflicht, sondern der Dämon nimmt dann Besitz von einem, der von jemandem, der um dich rumsteht und fragt dann halt Truth or Dare. Und das sind dann halt immer unangenehme Sachen. Also nicht so dieses wie, haha, sag, auf welches Mädchen du insgeheim stehst, sondern, keine Ahnung, schreie dein dunkelstes Geheimnis in die Welt hinaus oder so. Wenn man es nicht macht, stirbt man halt. Das heißt, die Grundprämisse ist relativ cool. Finde ich. Das Hauptargument, die Hauptkritik an dem Film kann ich verstehen und das ist der Snapchat-Filter.
Oh ja. Yeah. Das
Weil
war
jedes
damals,
Mal.
wie gesagt, der Grund, warum ich diesen Film bisher noch nicht gesehen habe.
Und ich kann es verstehen, weil der ist echt scheiße. Und wenn man darüber nicht hinwegkommt, ist auch der Film scheiße. Weil jedes Mal, wenn sie visualisieren, dass dieser Dämon dran ist, gibt es halt dieses fette Grinsen, das halt super nach Snapchat-Filter aussieht.
Ja, wahrscheinlich auch ist er.
Ja, und das sieht halt echt lächerlich aus. Aber davon abgesehen ist der Film echt cool. Also der macht echt Spaß. Du hast die Gruppe Freunde, ja, die sind schon okay. Aber halt wie das, was für Sachen dann sind, was sie halt für Truth or Dares machen müssen. Das Ende ist cool. Das Ende ist richtig gut, finde ich. Und ich glaube tatsächlich, bei vielen ist das Problem einfach der Snapchat-Filter und ich kann es verstehen, weil wenn man da drüber nicht wegkommt, der Filter, der macht auch Titanic schlecht.
Ja, es ist halt wirklich, also dieses Grinsen, was die Leute dann haben, es soll gruselig aussehen, aber es sieht halt einfach nur lächerlich lustig aus.
Ja.
Und das war bei mir im Kino damals, als ich den Trailer gesehen habe, halt wirklich so, oh Gottes Willen, dann haben sie im Trailer auch irgendwie den kompletten Film schon gezeigt. Also
Ja.
da war das Marketing echt keine gute Idee, vor allem weil man auch im Trailer irgendwie 40 Mal dieses Lächeln sieht. Also so nach dem Motto, okay, es sieht scheiße aus, aber wenn ich es dir 15 Mal ins Gesicht halte, denkst du irgendwann, ist es gruselig. Ja. Das ist es nur leider nicht. Und das war für mich halt echt ein Grund, mir den Film nicht anzugucken. Aber du hast ja jetzt schon öfter mal auch so mir erzählt, dass der Film gut sein soll, also auf jeden Fall unterhaltsam sein soll.
Ja, ich
Und
finde den.
die Grundidee fand ich damals eigentlich auch ganz cool. Also ich mag ja generell diese Idee, wenn man ein Kinderspiel nimmt und das irgendwie in einen Horrorfilm einbaut. Ich finde das irgendwie ist eine coole Idee, weil sich halt viele Sachen dafür extrem gut eignen.
Stadt, Land, Fluss.
Naja, aber keine Ahnung. Also da gibt es ja ganz viele Beispiele. Aber
Wie
ich
halt
werde mir den
Angst vorm
bestimmt.
schwarzen Mann.
Ja, müsste man heute vielleicht anders da nennen, aber da könnte man eben zum Beispiel auch einen sehr guten, so, als gut, ist eine gute Horrorfilm-Thematik im Prinzip.
Get Out
Ja?
2. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
Oh je, reiten uns gerade ein bisschen rein, Thomas. Lass es lieber.
Zu spät, ich habe noch ein Nein.
Hey, da habe ich noch.
Amistad 2.
Amistad 2. Das war wieder Scary Movie gucken.
Ich bin der König der Welt.
Ich berichte live für Black TV. Hier wurden Weiß umgebracht. Ich wiederhole, hier wurden Weiß
Lauf, lauf, lauf. Ich
umgebracht.
hab doch gesagt, du
So.
sollst nicht stören, wenn ich mein Zimmer sauge.
Das war die letzte Folge von. Oh je. Um das. Ups. Bist noch da?
Ich bin Opa.
Okay, gut. Irgendwie hat gerade. Ist jetzt gerade ein bisschen unheimlich. Das Fenster hat sich gerade geschlossen. Gut, um das Ganze jetzt mal zu einem Punkt zu bringen. Der Film ist bestimmt sehr gut und ich werde ihn mir auch ja, bestimmt im Laufe des Jahres nochmal angucken, auf jeden Fall. Wenn du, wie gesagt, du hast mir schon oft genug gesagt, dass der unterhaltsam sein soll. Ich vertraue dir da jetzt einfach mal.
Und danach, ich rede nie wieder mit dir.
Ja gut, ich habe dir auch vertraut, dass Midsommar ein guter Film ist. Also der ist auch gut, aber
Ja. Ja, sehr gut.
seitdem bin ich nicht mehr derselbe Mensch.
Boah, das dachte ich jetzt ja nicht so.
Was haben wir denn noch auf der Liste?
Spice
Schauen
Girls
wir
mit den Spice World mit den Spice Girls.
doch
Das ist kein Horrorfilm. Doch.
Doch, definitiv. Jeder, der was anderes behauptet, lügt. Gut, gehen wir doch mal weiter auch zu einem Film, den irgendwie, ich glaube, nur 5% der Menschheit kennen. Also, jedenfalls hört man so gut wie nichts über diesen Film. Er ist auch damals bei den Kritikern unten durch gewesen. Ich glaube, er kam. Ich weiß gar nicht, ob er in Amerika im Kino lief, aber in Europa kam er, glaube ich, nur auf Blu-ray und DVD raus. Also der lief, glaube ich, hierzulande gar nicht im Kino. Und zwar der Film VHS. Und das ist eine Art von Horrorfilm, die ich sehr mag. Es ist nämlich in dem Sinne eine Anreihung von Kurzfilmen. Und alles im Found-Footage-Stil gedreht, also so, ne, diese Handkamera-Perspektive, was ich ja sowieso sehr mag. Und dieser Film hat im Prinzip eine Grundhandlung, und zwar geht es um eine Gruppe Kleinkrimineller, die bei jemandem im Haus einbrechen. Ja, weil sie eben da halt, ja, weil sie da vermuten, dass da viel zu holen ist. Und dummerweise ist diese Person anwesend, allerdings ja, sitzt er tot in seinem Stuhl,
Ist gut.
in seinem Sessel und hat den Fernseher laufen und da liegen halt ein Haufen VHS-Kassetten. Und ja. Die fangen halt an, sich diese VHS-Kassetten anzugucken und auf jeder Kassette ist halt ein weiterer, ja, gruseliger Film drauf. Wie gesagt, alles im Found-Footage-Stil gehalten. Und da gibt es, ja, keine Ahnung, von übernatürlichen Wesen bis hin zu psychopathischen Killern ist da alles drauf enthalten. Und ja, genau, also man muss halt auf diese Art von Film muss man stehen, man muss sich damit klar werden, dass es jetzt keine große Haupthandlung in dem Sinne gibt, sondern dass der Horror hauptsächlich durch die Kurzfilme gezeigt wird. Und da wird, wie gesagt, von einer Killergeschichte, dann von irgendwelchen übernatürlichen Wesen, von einer komischen Sekte. Und da hat man schon ein paar harte Szenen mit dabei, es ist jetzt kein Film für Zartbeseitete. Aber mir hat der Film echt Laune gemacht. Wie gesagt, ich mag halt diese Art von Film sehr. Und ich bin da sehr gut unterhalten worden.
Ich muss ja gestehen, ich habe die Filme nie geguckt. Oder die Aneinanderreihung von Filmen. Ich habe auch nicht das VHS, da gab es ja noch ein anderes.
Ja, da gibt's, es gibt zwei Fortsetzungen, die habe ich auch noch nicht gesehen. Es gibt VHS 2 und es gibt VHS Viral. Aber die habe ich auch noch nicht gesehen. Die, ja, sind ähnlich schlecht bewertet worden wie der erste Teil. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, den ersten Teil fand ich durchaus, da war ich echt positiv überrascht.
Ja, irgendwann gucke ich mir die vielleicht mal an. Ich hatte es eigentlich auch mal eine Zeit lang vor, da habe ich sie irgendwie verloren, gedanklich. Und mal gucken.
Gut. Was hast du denn noch auf der Liste, Thomas?
Was haben wir denn noch? Ein Film, der aus einer Reihe kommt, die für ihre besonders schlechten Fortsetzungen bekannt ist. Und zwar Texas Chainsaw Massacre.
Oh ja.
Das Original, ein Klassiker, war damals auch nicht so beliebt. Aber mittlerweile ist
Ja,
es zurück
also,
in die Filmgeschichte geworden.
hierzulande auf jeden Fall nicht besonders. Nee, ich glaube, in Amerika ist er positiver aufgenommen worden, aber ja, war damals ein sehr kontroverser Film auf jeden Fall.
Dann der zweite Teil, der nicht wirklich gut war. Also der offizielle zweite immer noch von Tobe Hooper. Der dritte Teil, ja, der war. Und dann Matthew McConaugheys Filmdebüt im vierten Teil.
Allein
Wo er.
dafür muss man den Film aber, das muss man dem Film aber anrechnen.
Wo er immer noch mit seinem Anwalt anscheinend versucht, diesen Film sperren zu lassen, weil der Film einfach so eine Katastrophe ist. Ich bin ein großer Fan von Texas Chainsaw Massacre. Aber der vierte Teil, da fällt selbst mir schwer, was Gutes dran zu finden. Aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht um die vorletzte Verfilmung, und zwar Texas Chainsaw 3D.
Ist das die vorletzte? War das nicht die letzte?
Nee, Leatherface gab es dann noch.
Ah, stimmt, genau, ja.
Aber den habe ich noch nicht gesehen. Da kann ich nicht beurteilen, ob das Ding so ein Mist ist, wie alle behaupten und wahrscheinlich auch mit Recht haben. Und zwar geht es darum, er spielt direkt nach Texas Chainsaw Massacre, dem ersten, also aus 1974. Und es ist quasi alles, was nach Texas Chainsaw Massacre passiert, ist nie passiert. Und erst Texas Chainsaw 3D nimmt diesen Faden wieder auf.
Also wie im Prinzip, wie sie es jetzt Halloween auch gemacht hat.
Ja, was ich grundsätzlich. Ich finde halt, wenn man die Filme mag, ist mir so als so ein kleiner Tritt in die Eier für die Fans.
Ja, es wirkt halt immer so ein bisschen respektlos, so nach dem Motto, ich zeige euch jetzt mal, wie man das richtig macht. Ja.
Eben,
Finde
und
ich immer ein
oder.
bisschen schwierig auch, ja.
Und dann lasst es halt, dann sagt halt, das ist einfach, ja, es ist so lange her, probieren mal was Neues, es ist ein Remake. Das
Eben,
nimmt doch
ja.
einem keiner böse. Was da cool ist, es wurde so viel von dem Original Production Team genutzt, wie es ging für den Film. Zumindest für die Szenen, die direkt mit dem Film zu tun haben. Und dann geht es darum, dass die Familie Hewitt, heißt die Hewitt im Original? Oder Sawyer?
Das müsste Sawyer sein.
Genau, und die werden ja dann von der Polizei überrannt, nachdem ja am Ende vom Originalfilm die Frau los kann. Und wenn es dann halt zu diesem Showdown kommt, wird ein Baby gerettet. Und dann spielt der Film. Er gibt keine Zahl an, aber ungefähr so, wie das Mädel dann aussieht, sagen wir mal, paar 20 Jahre später. Also mitten in den 90ern. Was witzig ist, weil in dem Film ein iPhone benutzt wird. Was
Oh
eine
Mann.
extrem gute Szene, die es in dem Film, oder wie ich jetzt nicht weiter eingehe, weil es ein Spoiler ist, komplett zerstört, weil einfach ein iPhone benutzt wird. Und die Story ist halt dieses Mädchen, die nicht weiß, dass sie zu der Familie bekommt, kriegt einen Anwaltsbrief mit, sie haben ein Grundstück geerbt und sie hat halt das so ein riesengroßes Anwesen geerbt und fährt dann mit den Freunden hin und was keiner weiß, dass Leatherface da immer noch wohnt. Und das ist so ziemlich die Story. Und dass sie dann halt rausfinden, dass da dann ein Leatherface ist und ja, sie findet dann während dem Film raus, dass sie zu diesem Sawyer-Clan gehört und den Rest kann man ja gucken. Es ist ein echt cooler Film. Wenn man Texas Chainsaw mag und auch gerade das Remake von Michael Bay mag, ist, glaube ich, das auch ein Film, eine Spur, die eher dem folgt als wirklich dem Original. Aber es ist schon hart mit dem iPhone, weil da
Ja,
merkt man halt, die haben sich nicht mal Mühe gegeben.
ich wollte
Und
gerade
das finde
sagen,
ich
das ist
halt so
halt einfach
schade,
nur peinlich.
weil wenn es ein iPhone ist, muss es mindestens 2010 plus sein.
Ja.
Ja, genau, ich glaube, das erste iPhone kam 2009 raus oder so.
Ja, irgendwie sowas, ja. Oh Mann.
Und dann wären das 35 Jahre. Und mit 35 sieht man nicht so aus. Sorry. Also, oder ich glaube, irgendjemand hat das sogar hochgerechnet. Die müsste 40 oder 50 in dem Film sein, damit das paar Sachen, die da so sind, funktionieren. Und das ist halt echt was mit, anstatt vor allem das Handy wird benutzt als Taschenlampe.
Ja, ich habe den Film leider nicht gesehen, aber du hast mir das schon öfter mal erzählt, ja.
Als Taschenlampe, wo ich mir denke, nimm einfach eine Taschenlampe und dann
Nimm doch
gibt es
einfach
damit
eine
noch eine.
eben nimm doch einfach normale Taschenlampe, wo ist das
Und dann wird
Problem?
sie aber noch in der Videoaufnahme gemacht. Wo ich mir nur dachte, funktioniert nicht, sorry, weil die ist nicht 94 gewesen, sondern das war halt 74.
Ja, aber da merkt man dann, da ist wahrscheinlich die Idee reingekommen, dass es wohl an den ersten Teil anknüpfen soll. Das war dann wahrscheinlich schon während die Dreharbeiten liefen, haben sie das wahrscheinlich noch schnell umgeschrieben im Drehbuch.
Ja.
Und so, dass sie dann halt gesagt haben, naja, scheiß drauf, jetzt haben wir es halt schon gedreht und egal, da wird bestimmt keiner einen Podcast drüber machen und sich dann darüber aufregen.
Ja, das haben sich schon mehr Leute darüber aufgeregt, nicht nur wir. Und den Punkt kann ich verstehen und ich kann auch viele verstehen, die für das bisschen mies gemacht wurde, weil man
Ja.
halt merkt, da wurde ein Franchise wieder neu belebt und es hat halt sich keiner drum gekümmert. Im Gegensatz zum Michael Bay Remake, wo man wirklich das Gefühl hatte, der Typ hat sich wirklich damit beschäftigt.
Richtig, ja, das ist eines der guten Horror-Remakes
Ja,
von
ich würde
Scream.
sogar sagen, das ist mit eines der besten.
Ja.
Also, so mit
Das
auf kannst du mit Dawn of the Dead drum prügeln, welcher besser ist.
ist auf jeden Fall besser als Freitag der 13.
Ja, das stimmt. Und ja, ich fand den Film, ich fand den gut. Ich gucke den ab und zu ganz gerne. Ja,
Jo.
aber das mit dem iPhone, das ist schon hart.
Ja, nee, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, weil, ja, keine Ahnung, irgendwie ich nicht viel von Horror-Remakes halte, von den meisten, und ich mir dann irgendwie gedacht habe, naja, komm, bevor ich jetzt wieder enttäuscht werde.
Ja, konnte
Aber
ich verstehen.
du hast mir ja, wie gesagt, schon jetzt auch öfter mal gesagt, dass der wirklich gut sein soll, mal abgesehen von der blöden iPhone-Szene, aber deswegen, also ich denke mal, ist ja bald wieder Halloween, ne? Und kann man sich den, glaube ich, mal angucken. Und dann bleiben wir doch mal bei. Also ich hatte ja eben schon VHS, der direkt auf Blu-ray DVD rauskam, und der nächste Film war auch eine Direct-to-DVD-Produktion, beziehungsweise Direct-to-Blu-ray-Produktion, wie man den heutzutage nennen will. Und das ist einer der Horrorfilme, bei denen ich, also den ich wirklich mir angeguckt hatte mit der Erwartung, das muss der letzte Mist sein. Und ich hatte so viel Spaß bei diesem Film. Und ich finde den Film auch tatsächlich richtig gut. Und zwar Grave Encounters. Hat damals Werbung gemacht mit über, keine Ahnung, 10 Millionen Klicks auf YouTube. Also der Trailer. Und allein das war für mich schon Grund genug zu sagen, okay, der Film ist bestimmt scheiße, weil wenn du damit werben musst, dass dein Trailer so und so oft angeklickt wurde, hast du wahrscheinlich nicht viel Vertrauen in deinen Film.
The darkest chapter in the Conjuring Universe.
Oh, hör mir auf, ey. Und ganz ehrlich, das ist einer der, also unterhaltsamsten Horrorfilme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Es geht um eine Gruppe von Leuten, die eine Geisterjäger-Show haben im englischen, ich glaube, es ist ein englischer Film, auf jeden Fall im Fernsehen haben. So eine, ja, ich weiß nicht, so jeder, der in den 90ern und Anfang der 2000er groß geworden ist, kennt das, glaube ich, so diese Gruppe von paranormalen Investigatoren, die da irgendwie in Familienhäuser gehen und sagen, oh ja, hier ist eine böse Entität am Werk, und dann doch nichts finden. Und das ist eben, die Show heißt Grave Encounters, und die haben sich dann halt eben zum neues Ziel für eine Folge ausgesucht, und zwar ein altes Sanatorium, eine alte Irrenanstalt, in der sie eben paranormale Aktivitäten nachweisen möchten. Und ja, diese ganze Crew nimmt ihren Job im Prinzip überhaupt nicht ernst. Also die Typen sagen selbst so, hä, ist eh alles Bullshit, aber wir machen es halt, weil es Kohle bringt. Und ja, so wie es natürlich kommen muss, passieren dann allerdings natürlich doch ein paar schlimme Sachen. Alles auch wieder im Found-Footage-Stil gedreht. Und ey, dieser Film ist einfach nur cool. Die Charaktere, die mitspielen, sind mega unterhaltsam. Du hast irgendwie so einer, der so ein Medium spielen soll, also jemand, der mit Geistern kommuniziert, und der einfach nur ein schlechter Schauspieler ist. Und keine Szene mit ihm kannst du irgendwie ernst nehmen. Und da gibt es auch eine Szene, ich glaube, der Kameramann ist das, der dann irgendwie meint, so nach dem Motto, jetzt halt doch mal die Klappe, du bist kein Medium, du bist ein grottenschlechter Schauspieler. Und es ist super. Der Film hat sehr viel Humor teilweise drin, hauptsächlich am Anfang und wird aber dann immer weniger, weil der Film auch immer, immer krasser wird von den Jumpscares vor allem. Da sind ein paar echt harte Jumpscares drin. Die Atmosphäre ist super, weil dann zum Beispiel auch so Dinge passieren wie, es wird draußen nicht mehr hell. Also sowas, was ja zum Beispiel mich damals bei Blair Witch Project schon komplett verstört hat. Einfach dieses Gefühl, es wird draußen nicht mehr Tag. Ja? Und sie kommen auch plötzlich nicht mehr aus dem Sanatorium raus, weil jede Tür in einen anderen Raum führt. Und also super cool. Also er hat ein bisschen zu viel CGI mit drin, was, finde ich, für so Found-Footage-Filme immer ein bisschen ungünstig ist, weil dadurch der Realismus rausgenommen wird. Aber insgesamt macht der Film einfach so viel Spaß. Er ist schön gruselig, er hat ein paar üble Jumpscares und er hat gerade am Anfang sehr viel Humor und der macht einfach nur mega Laune, der Film. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
Gehört habe ich davon echt vieles auch von anderen, wie gut die den Film fanden, aber ich habe da schon so viel schlecht in dem Bereich gesehen.
Ja, aber also der ist wirklich sehr, sehr gut. Also klar, man muss Found Footage mögen. Also ich kenne auch viele, die damit nichts anfangen können.
Das kann ich aber halt auch nicht. Ich finde Found Footage in den wenigsten Fällen gut, weil es mir, es gibt einen Unterschied zwischen Handheld-Kamera-Look und ich wackel mit der Kamera so rum, dass du eigentlich schon reisekrank wirst.
Ja, das ist aber tatsächlich bei Grave Encounters nicht der Fall. Also da wird jetzt nicht irgendwie, wie bei Cloverfield zum Beispiel, wo ja damals an den Kinos noch Warnungen hingen, dass der Film Motion Sickness verursachen kann. Das ist in dem Film nicht der Fall. Also die Kamera ist meistens, natürlich, es wird auch oft damit rumgelaufen, aber es wird jetzt nie so hart rumgewackelt oder rumgeshakt, dass du irgendwie sagst, okay, ich kotze gleich. Und der Film hat wirklich eine schöne Atmosphäre. Ich bin ja sowieso so ein Fan so von verlassenen Krankenhäusern oder verlassenen Irrenanstalten oder sowas. Und der hat wirklich ein paar, also meiner Meinung nach jedenfalls, jetzt auch schon länger her, dass ich den Film geguckt habe, aber ich finde, der hat ein paar ordentliche Jumpscares drin, die auch wirklich gut gemacht sind. Und wie gesagt, die Charaktere, es macht einfach nur Spaß, diesen Charakteren dabei zuzugucken. Es ist einfach super. Da gibt es am Anfang eine geile Szene, wo sie irgendwie die Leute um das Gebäude rum interviewen wollen. Da gibt es halt einen, der sich da um die Hecken kümmert und so, also dass das halt nicht alles komplett verwildert aussieht. Und das ist so ein Mexikaner und er geht halt hin und sagt so, ja, wir hier haben wir jetzt den Gärtner, Mr. so und so. Und er so, ja, was können Sie uns über die paranormalen Vorfälle hier erzählen? Und er steht halt da und versteht kein Wort so. Ich nicht weiß, keine Ahnung. Und er hat irgendwie so, meine Fresse. Und dann siehst du so einen Cut drin und hat ihm irgendwie so einen Fünfer zugesteckt. Und er so, ja, was können Sie uns über die paranormalen Ereignisse erzählen? Haben Sie hier schon irgendwelche Geister gesehen? Ja, ich habe Geist gesehen. War gruseliger Geist. Da hinten.
Großer Geist, viele Achsen.
Es ist so super, also wirklich, der Film macht so viel Laune einfach. Also wie gesagt, gucken wir mal an, der lohnt sich wirklich.
Der nächste und letzte Film auf unserer Liste ist auch der kontroverseste von allen, weil wir beide glauben, dass die schlechten Bewertungen für den Film nicht auf den Film bezogen sind, sondern eher auf das, was hinter den Kulissen von dem Film passiert ist oder über die Person, die den Dreh geleitet hat, den Regisseur betrifft.
Richtig.
Viele Filmblogs, YouTuber etc. weigern sich auch, den Film in irgendeiner Form Plattform zu geben. Was ich auch gut finde, richtig finde. Wir machen es trotzdem. Haha. Und zwar ist es der Film Jeepers Creepers. Ein Film, den man nicht zwingend ernst nehmen kann, der aber unterhaltsam ist. Das Problem an dem Film ist, der Regisseur, der ein verurteilter Pädophiler ist. Also das ist nicht nur ein Gerücht gewesen, wie es in Hollywood ja auch gerne mal ist, sondern der Typ wurde tatsächlich bewiesen, beschuldigt, verklagt, alles drum und dran. Und er darf trotzdem weiter Filme produzieren. Nur in diesem Studio, aber er darf's. Und da boykottieren das halt sehr viele aus verständlichen Gründen, weil die so jemandem kein Geld geben wollen, was ich auch sehr richtig finde.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn man das jetzt aber ausklammern möchte und nur auf den Film bezieht, hätte der Film einen anderen Regisseur, hätte der viel bessere Bewertungen. Aber verständlicherweise wollen halt alle diesen Regisseur flamen. Aber der Film an sich ist wirklich unterhaltsam. Der Regisseur ist ein dummes Arschloch. Ja. Und das Wort ist noch viel zu lieb, aber...
Ja, es ist halt... ich meine, natürlich, wie gesagt, wir wollen da jetzt auch gar nichts irgendwie verharmlosen oder so. Das ist einfach... der Typ ist ein Arschloch, wie du schon richtig gesagt hast. Aber das hat ja mit der Qualität des Films erstmal nichts zu tun. Und natürlich ist es schon richtig, dass man sagt, wir möchten solchen Leuten irgendwie... wir möchten das irgendwie boykottieren und wir möchten da ihm keinen irgendwie nicht unterstützen, indem wir den Film irgendwie gucken oder so. Das ist schon alles richtig, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite finde ich es dann irgendwie schade, weil das ist ja im Prinzip nicht das Problem vom Film an sich. Ist. Der Film ist ja nicht schlecht. Ja? Ja. Der ist sehr unterhaltsam, er hat einen coolen Song und ein krasses Ende. Ich mochte den Film schon immer, aber ja, es ist immer ein sehr unschöner Beigeschmack, wenn du dann so eine Hintergrundgeschichte hast, dass der Regisseur halt eben verurteilter Pädophiler ist. Einfach nur auf den Film bezogen. Der Film ist wirklich unterhaltsam und schon ein Klassiker eigentlich, oder? Also so vom Horrorfilm, ich glaube, jeder weiß, wovon man redet, wenn man Jeepers Creepers sagt, oder?
Also der hätte auf jeden Fall schon fast Kultfaktor haben können, der Film.
Richtig.
Es ist auf jeden Fall ein Klassiker. Und wie gesagt, wenn ein anderer Regisseur dran sitzt, wäre das wahrscheinlich auch so ein nettes Horror mit Pringsel aus den 90ern.
Richtig, ganz genau. Ja. Gut, ich glaube, damit haben wir alles abgearbeitet, oder?
Ja.
Genau, also das war jetzt unser kurzes Gespräch mal zum Thema Kritiken sind scheiße. Nein, aber was ich halt wirklich mal dazu sagen will, also man sollte sich wirklich nicht zu viel auf irgendwelche Reviews oder Kritiken verlassen. Ich meine, das klingt jetzt blöd, weil wir selber machen das auch immer in unserem Podcast, aber ich merke halt immer wieder, wie viel gute Filme man sich entgehen lässt, wenn man sich zu sehr auf Kritikerstimmen verlässt oder eben auf die allgemeine Meinung. Ja? Also nur weil jemand sagt, weil irgendwie 80.000 Leute sagen, der Film ist schlecht, heißt das ja nicht, dass man selber der Meinung sein muss, dass dieser Film schlecht ist. Und ich habe das, wie gesagt, früher habe ich mich da sehr viel drauf verlassen. Also wenn ein Film schlechte Kritiken bekommen hat, habe ich mir den faktisch nicht angeguckt, weil, warum? Der ist ja schlecht. Ne? Aber wie gesagt, also selbst wenn ein Film dann nicht per se gut gemacht ist, aber man kann einfach Spaß mit sowas haben. Und da muss man sich ja eigentlich mal die Frage stellen, wenn ich Spaß an einem Film hatte, kann er dann noch schlecht sein? Weil der Sinn eines Films ist es zu unterhalten. Und wenn ich davon positiv und wenn ich unterhalten werde, auch wenn der Film einfach nur so schlecht ist, dass ich es lustig finde, ist der Film dann wirklich noch schlecht? Weil er hat sein Ziel ja erfüllt, er hat mich unterhalten. Vielleicht nicht auf diese Art und Weise, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ich wurde gut unterhalten.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du guckst Star Wars 9 und du lachst dich die ganze Zeit tot, weil der Film so schlecht ist. Und es ist nicht gewollt.
Ja, natürlich, da muss man dann natürlich gucken, wie die einzelnen Vorlieben von einem sind. Wenn es jetzt ein Franchise ist, auf das ich stehe, ja, dann ist natürlich schwierig. Aber selbst dann würde ich fast noch sagen, okay, wenn es wirklich so dermaßen schlecht ist, dass ich halt wirklich lachen muss und dass ich mich da unterhalten fühle, dann würde ich fast sogar tatsächlich sagen, dann sage ich trotzdem, der Film war trotzdem für mich noch gut. Weil es gibt auch Filme, ich sage es immer wieder gerne, die Legende von Aang, einer der besten Serien, die ich je gesehen habe und der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Dieser Film ist halt so schlecht, dass er nicht mal, also er ist halt schlecht, aber nicht mal so schlecht, dass ich ihn lustig finden kann, sondern er ist einfach nur katastrophal. Er ist einfach nur schlecht und unterhält mich nicht. Aber wenn etwas so schlecht ist, dass es mich unterhält, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, hier Angriff der Riesenspinne oder sowas, dann sag ich ganz ehrlich, dann habe ich trotzdem irgendwie noch Spaß dran.
Das ist halt aber eine ganz neue Frage. Ab wann ist es ein Film, der so schlecht ist, dass er gut ist, wirklich gut, oder ist er trotzdem schlecht?
Ja, es ist auf jeden Fall eine schwierige Sache, aber wie gesagt, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist schlicht und ergreifend, verlasst euch nicht immer zu sehr auf Kritikerstimmen oder die allgemeine Meinung. Wenn ihr einen Film interessant findet oder wenn ihr sagt, mich interessiert die Thematik oder mich interessiert so die ganze Aufmachung, guckt ihn euch einfach mal an. Selbst wenn ihr dann sagt, okay, dann er ist wirklich nicht gut, aber dann habt ihr euch wenigstens selbst eine Meinung drüber gemacht und sagt jetzt nicht einfach, der Film ist schlecht und ihr habt ihn noch nicht mal gesehen, sondern man sagt im Prinzip nur das nach, was man von der Allgemeinheit hört. Ich finde, da entgeht einem wirklich viel gutes Zeug.
Ja, definitiv. Einfach selber mal ein Bild machen.
Richtig, ganz genau. Bild dir deine Meinung. Nee, falsches. Tut das nicht, bitte lest nicht die Bild-Zeitung. Bitte nicht. Gut. Jetzt habe ich mein Wort zum Sonntag dazugegeben. Thomas, hast du jetzt noch was?
Ja, und zwar habe ich eine neue Art und Weise, wie ihr euch vorstellen könntet beim Bewerbungsgespräch. Und zwar mit den Worten: Hallo, ich bin Gail Hailstorm, Autorin des Buches. Du bist tot, ich bin reich.
Schön. Ey, ich muss echt mal wieder Scary Movie gucken. Das ist
schon zu lange. Ich wollte eigentlich, bevor wir damit angefangen haben, wirklich, ich wollte wirklich das mit Black TV nehmen.
Ah, das ist so schön.
Was war in San Francisco? Eigentlich, wir haben miteinander geschlafen. Ich bin schon Ray auch, hä? Ich doch nicht.
Ich wollte nur shoppen gehen. Schön. Da war die Welt noch in Ordnung, oder?
Ja.
Ja, dann hätten wir es, dann war das die Folge One Take für diese Woche. Und Thomas, danke, dass du wieder mein Co-Moderator warst.
Immer wieder gern.
Kannst du es bitte mit weniger Sarkasmus sagen?
Immer wieder gerne.
Na, jetzt hättest du dir fast geglaubt. Okay. Gut, und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Das war One Take für diese Woche. Ihr habt Themenwünsche, Kritik oder Anregungen? Dann teilt es uns mit unter onetakepodcast2020@gmail.com. Unseren Podcast findet ihr auf Spotify, Anchor, Apple Podcasts oder auch bei Podcast Addict. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.